Deutschlandfunk, Andruck.
Wie weit gehen Machthaber, um politische Gegner auszuschalten? In der NS-Zeit hat Diktator Adolf Hitler in dieser Frage vor nichts Halt gemacht, auch nicht bei Abweichlern in den eigenen Reihen. Vor 85 Jahren, zwischen dem 30. Juni und dem 2. Juli 1934, wurden die SA-Führung um Ernst Röhm und andere Kritiker Hitlers festgenommen und ermordet. Danach, so die landläufige Meinung vieler Historiker, sei die SA nicht mehr gewesen als eine politisch irrelevante und bierselige Stammtischgruppe. Der Historiker Daniel Siemens ist anderer Ansicht. In seiner Gesamtdarstellung zur Sturmabteilung zeigt er, wie sich die SA nach kurzer Apathie neu formierte und neue Ziele in den Blick nahm, neue Anhängerschaften, vor allem in den besetzten Ostgebieten, gewann und auch weiterhin ein Machtfaktor blieb. Nun ist sein Buch auf Deutsch erschienen, Melanie Longerich hat es gelesen und beginnt mit einer Rede von SA-Stabschef Ernst Röhm aus dem Jahr 1932. Er hatte die SA zu diesem Zeitpunkt von einem paramilitärischen Schlägertrupp zu einer im Wortsinn schlagkräftigen Massenorganisation ausgebaut.
Die SA ist zu einem Felsblock geworden, den nichts auf der Welt mehr erschüttern kann. Wer glaubt, sie aus dem politischen Leben ausschalten zu können, beweist damit, dass er von dem Geist, von dem Wesen und von der wuchtigen Kraft dieses braunen Heeres keine Ahnung hat.
Ernst Röhm, SA-Stabschef und einer der wenigen Dudes-Freunde aus der Führungsriege Adolf Hitlers. Zwei Jahre nach dieser Rede, also Ende Juni 1934, wurde er wegen angeblicher Putschpläne verhaftet, einen Tag später mit der gesamten SA-Führungsriege erschossen. Zu diesem Zeitpunkt war aus der Sturmabteilung, die 1921 als Ordnertruppe und Saalschutz der NSDAP gegründet worden war, längst eine Massenorganisation mit mehr als 3 Millionen Mitgliedern geworden. Und sie hatte eine zentrale und vor allem gewaltvolle Rolle dabei gespielt, das NS-Regime in der Frühphase des sogenannten Dritten Reiches zu etablieren. Mit der blutigen Abrechnung wurde der innerparteiliche Machtkampf zwischen der SA und der Reichswehr und andere Richtungsstreitigkeiten beendet und dem Aufstieg der SS der Weg bereitet. Das Ende der Sturmabteilung aber war das nicht, zeigt der in Newcastle lehrende Historiker Daniel Siemens. Er hat nicht nur die bisher veröffentlichten Arbeiten zur Geschichte der SA ausgewertet, sondern auch durch eigenes Archivmaterial vertieft und Ergebnisse aktueller Forschungsprojekte in sein Buch einfließen lassen.
Das ist einfach die Zeit nach 1934, also die kommenden 11 Jahre, solange das Dritte Reich eben noch existiert und auch die unmittelbare Nachkriegszeit, die in der bisherigen Forschung kaum eine Rolle gespielt hat und interessanterweise damit einer Legende aufsetzt, die die SA und ihre Vertreter selbst in die Welt gesetzt haben, aus politisch und pragmatischen Gründen.
Dieser Legende zufolge schrumpfte die Sturmabteilung nach der Nacht der langen Messer zu einer politisch irrelevanten Stammtischtruppe.
Es gibt in der Nachkriegszeit Millionen von deutschen Männern, die mal kürzer, mal länger Mitglied der SA gewesen sind und die alle Angst haben, dafür von den Alliierten oder auch von der deutschen Nachkriegsjustiz zur Rechenschaft gezogen zu werden. Und die müssen jetzt also versuchen, ihre Mitgliedschaft in dieser SA als harmlos darzustellen. Und da kommt ihnen zugute, dass die SA tatsächlich nach dem Sommer 1934, nach dem sogenannten Röhm-Putsch, in großer Not ist und von ihrer vormaligen Stärke tatsächlich einbüßt.
Die SA als gewaltbereite, aber politisch randständige Organisation. Dieses Bild setzte sich in Deutschland nach 1945 durch. Daniel Siemens sieht das auch im Urteil des Internationalen Militärgerichtshofes in Nürnberg bestätigt, der 1946 die SA im Gegensatz zur SS, dem Sicherheitsdienst oder der Gestapo nicht als verbrecherische Organisation einstufte.
Ich würde nicht in Abrede stellen, dass es eben nach dem Sommer 34 erstmal 1-2 Jahre von Krise für die SA als Organisation gibt und die versucht dann sehr fieberhaft und manchmal auch etwas kreativ, sich neue Aufgabenfelder im Dritten Reich zu erschließen.
Das habe die SA geschafft, als ab 1936/37 das NS-Regime aufs Expandieren setzte.
Entscheidenden Auftrieb erhielt die Organisation durch die Erfolge ihrer wiederbelebten paramilitärischen Aktivitäten in den Grenzregionen des Reiches und später in den ins Reich eingegliederten Gebieten. Sowohl im Sudetenland als auch im Memelgebiet gelang es der SA, paramilitärische Organisationen aufzustellen und nationalistisch gesinnte Volksdeutsche an sich zu binden. Anders als in den deutschen Kernlanden erwiesen sich die neuen SA-Einheiten in den annektierten Gebieten als überaus attraktiv. Damit eröffneten sie vor allem jungen Männern einen relativ bequemen Weg, ihre Loyalität zum nationalsozialistischen Staat unter Beweis zu stellen.
Darüber hinaus schmiedete die SA-Führungsspitze auch Pläne für die Zeit nach dem sogenannten Endsieg. Siemens beschreibt, wie sich die SA seit 1936 mit Germanisierungs- und Siedlungsplänen in Richtung Osteuropa beschäftigte und einen Teil ihrer Mitglieder als Wehrbauern und Träger wertvollen Erbguts in den Ostgebieten ansiedeln wollte. Diese ambitionierten Pläne wurden 1943 begraben und wohl daher von der Forschung kaum thematisiert.
Ich finde es aber schon spannend, wie früh diese Akzentverschiebung von den Kerngebieten des Deutschen Reiches hin zu einem zu germanisierenden Osten, wie früh das eine Rolle spielt und wie die SA dann versucht, sich auch über den Reichsnäherstand, also im Grunde die Bauernlobby und die Bauerninteressenvertretung, ganz neue Anhängerschaften zu mobilisieren.
Doch auch im Zweiten Weltkrieg spielte die SA eine wesentliche Rolle im Nationalsozialismus. Sie schickte nicht nur nach Kriegsbeginn SA-Generäle als Diplomaten nach Südosteuropa, um die Ermordung der Juden auch außerhalb des unmittelbaren Herrschaftsbereiches vorzubereiten. Sie war unter anderem auch für die verpflichtende vormilitärische Ausbildung zuständig und machte die angehenden Soldaten in ihren Wehrmannschaften fit für den Krieg. Daniel Siemens schreibt im Vorwort seines Buches, er wolle mit seiner Geschichte der SA zeigen, welche Sprengkraft eine Politik der Straße entfalten kann, wenn sie tiefsitzende Emotionen schürt. Und auch, welche Gefahren sich daraus für eine Demokratie ergeben, wenn sich gesellschaftliche Debatten in abgeriegelten Teilöffentlichkeiten abspielen und missliebige Argumente und Positionen als Fake News abgetan werden. Zwar gab es damals noch keine Filterblasen, beunruhigende Parallelen zu heute tun sich bei der Lektüre dennoch auf. Damit ist Siemens Werk auch ein wichtiger Beitrag, um die Jetztzeit zu verstehen, in der Rechtsextreme wieder versuchen, sich laut und gewaltvoll Gehör zu verschaffen. Ein unaufgeregtes Buch, das nüchtern zeigt, wie alles begann.
Resümiert Melanie Longerich nach der Lektüre von Daniel Siemens Buch Sturmabteilung, die Geschichte der SA. Im Sieler Verlag erschienen, übersetzt von Karl-Heinz Sieber. Es füllt 592 Seiten und ist für 36 € zu erstehen.